Wir haben, glaube ich, manchmal alle so ein bisschen so eine Hybris. Mein Trauma ist vergessen, mein schrecklicher Chef ist vergessen, es ist nie wieder da. Und dann bin ich der Held oder dann bin ich frei für immer. Aber frei bin ich nur, wenn ich es integriere und wenn ich mir gestatte, nicht zu bewerten, dass der Moment, wo das wieder aufsteigt, vollkommen in Ordnung ist und ein weiterer Schritt dahin ist, möglicherweise noch etwas Neues zu erkennen, was ich dann vielleicht auch noch in die Zukunft tragen kann.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge Das Ende mit Stefanie Nowitzki, die bei uns zu Gast ist zur Folge Das Ende – biografisches Schreiben. Wir sind heute Linnea Riensberg und ich, Ilan Siebert. Und uns interessiert das Thema, weil das Ende ja auch immer etwas Persönliches ist. In unserer Arbeit als Coaches und Berater stellen wir immer wieder fest, dass es Menschen nicht leicht fällt, Dinge zu beenden. Aber bevor wir ins Thema reinspringen, herzlich willkommen, Stefanie. Wer bist denn du überhaupt?
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich stelle mich einfach kurz vor. Ich bin inzwischen 54 Jahre alt, blicke also schon auf eine lange Biografie zurück. Und ich stelle vielleicht hier einfach meine berufliche Biografie kurz vor. Gestartet bin ich ins Berufsleben als Sonderschullehrerin und habe dort mit Kindern mit schwersten Mehrfachbehinderungen gearbeitet. Ich sage das deswegen, weil dies ein wichtiger Teil meiner Biografie ist, also meiner späteren beruflichen Biografie, weil es von Anfang an für mich immer um den Kontakt zwischen Menschen ging. Also das, wie wir miteinander in Kontakt sind, wie wir aber auch mit uns selber in Kontakt sind. Und das wird später bei der Biografiearbeit, bei der es natürlich auch viel um Identität geht, eine ganz große Rolle spielen. Und die Kinder, mit denen ich gearbeitet habe, haben keine Vorstellung über ihre eigene Biografie gehabt, weil sie überhaupt gar keine abstrakte Vorstellungskraft hatten. Und dennoch war das Thema Kontakt und Identität natürlich im Raum. Als ich die Schule dann verlassen habe, weil ich es im Schulsystem nicht mehr so richtig ausgehalten habe, bin ich dann zunächst Journalistin und Autorin geworden, habe mich aber wieder mit den gleichen Themen beschäftigt. Sprich, ich habe dann auch mehr auf das Thema geschaut, wie hängt das Leben von Kindern mit schwersten Mehrfachbehinderungen mit dem Ende zusammen, also mit deren Sterben. Und wir haben schon gesagt, das Sterben soll heute nicht im Mittelpunkt stehen, aber trotzdem ist es in der Biografiearbeit immer ein wichtiger Aspekt. Das heißt, ich habe diesen Aspekt des Sterbens und des Todes schon sehr früh kennengelernt und musste mir sehr früh Gedanken machen, weil die Kinder, mit denen ich gearbeitet habe, eben teilweise gestorben sind, als sie Kinder waren. Und das hat mich auch als Journalistin und Autorin bewegt. Danach bin ich dann Trainerin und Coach geworden, Change Managerin, vor allen Dingen aber auch Konfliktregulatorin. Ich habe viel in der Personal- und Organisationsentwicklung gearbeitet, als freie Beraterin, als Unternehmerin und inzwischen derzeit als Festangestellte. So habe ich alle Perspektiven mitbekommen und kann also das Thema, was wir heute betrachten, auch ein bisschen anschauen im Kontext verschiedener Gegebenheiten, in denen man als Coach arbeiten kann. Ich habe in der Organisationsentwicklung mich viel auch mit der Holakratie-Implementierung beschäftigt. Das ist insofern auch interessant, weil als eine Form und Art von New Work letztendlich auch immer dazu führt, dass Menschen, die in der Holakratie arbeiten, sich neu anschauen müssen, wie sie auf ihre Rollen gucken, wie sie auf sich gucken, wie sie auf sich als RollenfüllerInnen gucken, wie sie auf sich als Mitarbeitende gucken. Und das ist schon mal so ein erster Vorausblick, worum es auch in der Biografiearbeit geht, sich nämlich zu lösen davon, wie bin ich als Subjekt mit mir selber und meinen Geschichten verklebt und inwiefern kann ich abstrahieren, mich auf eine Metaebene begeben und das anschauen, worin ich mich bewege, die Rollen anschauen, in denen ich mich bewege. Insofern ist auch hier eine gewisse Verknüpfung zu sehen. Ich habe in meinem beruflichen Leben auch viele Trainer und Coaches ausgebildet und bin deswegen auch vielen Menschen begegnet, die sich damit auseinandergesetzt haben, wo beende ich mein altes berufliches Leben und starte eine neue Karriere als Trainer, Coach oder auch als Change Manager. Mein besonderes Interesse gilt aber schon seit ganz, ganz, ganz langer Zeit tatsächlich der Biografiearbeit. Biografiearbeit kann man sehen als eine Methode, um im Coaching oder anderen Beratungsformen ans Ziel zu kommen. Es ist aber immer nur eine unterstützende Methode. Ich würde es selber nie allein in den Mittelpunkt stellen. Also es gibt auch Biografiearbeit, Biografieberater, die ihre gesamte Arbeit darauf ausrichten. Das ist bei mir nicht so oder vielleicht auch noch nicht so. Wenn ich von Biografiearbeit spreche oder von Biografieforschung, dann ist es bei mir immer gleich auch Erzählforschung. Also ich werde heute häufig nicht übers biografische Schreiben, sondern übers biografische Erzählen sprechen. Das halte ich für noch wesentlicher, bevor vielleicht biografisches Schreiben dazukommt. Gleichzeitig arbeite ich derzeit an einem autofiktionalen Roman, in dem ich mich sehr damit auseinandersetze, wie wir Biografiearbeit und das Erzählen unserer selbst, dessen, wie wir geworden sind, betrachten können. Also das Ganze dann in Romanform, wird aber im Moment dauern, bis der irgendwann erscheinen kann. Und nicht zuletzt ist es vielleicht für die Vorstellung meiner Person auch wichtig, wenn ich sage, ich interessiere mich für Biografiearbeit, wo kommt es eigentlich wohl ursprünglich her? Ich bin erwachsene Adoptierte und im Erwachsenenalter Re-Adoptierte. Und bevor das so werden konnte, sind Jahre ins Land gegangen, in denen ich mich ganz intensiv mit meiner Biografie auch auseinandersetzen musste. Und in der Rückschau, und das ist vielleicht der zentrale Punkt, warum dieses Thema für mich so wichtig geworden ist, als Adoptierte, die es relativ früh erfahren hat, nämlich so mit 6 Jahren, stand für mich von Anfang an immer die Frage im Raum, wer bin ich eigentlich, woher komme ich und wer bin ich? Und das hieß, von Anfang an war Biografie mein Thema. Das ist für viele andere Menschen nicht so, sondern das kommt vielleicht erst sehr viel später. Aber bei mir war es von Beginn an etwas, was ich direkt vor Augen hatte und wo ich nicht mehr von loskommen konnte, einfach weil ich mich damit auseinandersetzen musste. Ja, soweit erstmal vielleicht vorab.
Wow, das war noch mal viel länger als gedacht, aber total wertschätzend und wertvoll, dass wir das jetzt noch mal von dir gehört haben, Stefanie. Also was für eine Biografie bis jetzt schon. Erstmal auch von mir herzlich willkommen von Linnea. Gibt es so viele Sachen, wo wir irgendwie reingehen könnten. Aber du hast schon auch viel von Biografiearbeit und biografischem Schreiben gesprochen. Aber lass uns noch einmal kurz da reingehen und noch mal tiefer. Worüber reden wir eigentlich heute genau? Was ist biografisches Erzählen und biografisches Schreiben, so wie du es nutzt eigentlich genau?
Genau. Vielleicht fangen wir an mit dem Aspekt, dem ich zuerst begegnet bin. Und das war tatsächlich das biografische Schreiben. Sicherlich ist biografisches oder autobiografisches Schreiben immer etwas, was wir auch zum Beispiel in Tagebüchern machen. Also jegliche Niederschrift ist letztendlich was Autobiografisches. Und bei mir hat das relativ früh begonnen, dass ich von Menschen aus meinem Umfeld gehört habe, schreib doch mal deine Geschichte auf, die ist eigentlich so verrückt, das kann man eigentlich gar nicht glauben. Und so habe ich also ziemlich unbedarft begonnen, einen autobiografischen Roman zu schreiben. Und unterwegs habe ich gemerkt, Mann, ich kann gar nicht wirklich autobiografisch schreiben, weil ich bin natürlich immer mehr über das Thema sich erinnern gestolpert und habe gelernt, wie sehr Erinnerungen eigentlich verfälschen und verfälscht sind. Und ich als kleine Perfektionistin habe dann gemerkt, so autobiografisch, das geht gar nicht. Und insofern ist mir dann im Verlauf auch der Untersuchung, was bedeutet eigentlich autobiografisches Schreiben? Und was will ich eigentlich wirklich schreiben? Dabei ist mir aufgefallen, dass das reine autobiografische Schreiben, wenn es jetzt nicht nur von Daten geprägt ist, immer ja eine Interpretation meines Lebens oder eines Abschnitts ist. Das heißt, ich gucke auf etwas zurück und in dem, wie ich schreibe, lasse ich Informationen weg, stelle ich Informationen in den Vordergrund, bewerte sie so, wie ich es jetzt von meinem jetzigen Standpunkt aus erlebe. Und wenn ich das Gleiche in 5 Jahren nochmal mache, wird es eventuell anders lauten, weil von diesem Standpunkt aus der Blick ganz anders ist. So, und allein das hat mich so durcheinander gebracht beim Schreiben, dass ich dann irgendwann sehr schnell dabei war, es zu einem autofiktionalen Roman werden zu lassen, der mir viel mehr Freiheit gibt. Und das Interessante ist, wir wenn wir mittendrin sind in unserer Geschichte, dann schreiben wir, als wären wir einfach nicht getrennt. Und wir schreiben etwas, was niemand anders lesen könnte, weil es ist letztendlich aus dem Moment heraus, es ist, wir erleben uns selber noch als Subjekt unserer Geschichte und können uns nicht distanzieren davon. Und was ich jetzt gewählt habe, ist dieser Moment, wo die Geschichte weit genug auch zum Objekt geworden ist und ich es aus einer anderen Haltung heraus literarisieren kann. Also ich kann beweglich mit meiner biografischen Idee umgehen oder mit meiner autofiktionalen Idee. Und diese Beweglichkeit ist genau das Entscheidende in der Biografiearbeit. Wenn ich drin bin in meiner Geschichte, dann erzähle ich vielleicht, wie ich ein Opfer geworden bin und vielleicht, wie ich dann zur Heldin wurde. Die Frage ist aber, stecke ich drin in diesem Erleben oder kann ich mich auch herausnehmen aus dem Erleben und von draußen drauf gucken? Und die Königsdisziplin für mich selber ist, nicht nur die Objektivierung hinzukriegen und es möglicherweise aufzuschreiben oder auch zu erzählen, da kommen wir gleich zu, sondern gleichzeitig immer auch wieder in die Geschichte eintauchen können und fühlen können, was an Gefühlen da ist. Und das ist nachher auch beim Enden so ein wichtiger Punkt, das trotz alledem fühlen können. Also immer die Abstraktion auf der einen Seite und andererseits aber das Fühlen können auf der anderen Seite. Denn wenn wir enden, heißt es nicht, dass die Gefühle zu diesem Erlebnis enden. Sie sind immer da, aber ich gehe anders damit um. Das ist so der Teil des Schreibens, aber mir ist im Laufe des Schreibens deutlich geworden, was noch viel wichtiger ist, wie wir Menschen erzählen. Und das Erzählen geht ja viel schneller, weil wir nicht nachdenken, was wir aufschreiben. Wir haben ein Gegenüber und wir setzen, wenn ich euch zum Beispiel aus meiner Biografie erzählen würde, wir setzen uns zueinander in Beziehung im Hinblick auf ein Drittes, nämlich dann in dem Moment meine Geschichte. So, die werdet ihr nur so kennenlernen können, wie ich sie erzähle. Und ihr werdet mich vielleicht als Opfer oder als Heldin oder als jemanden erleben, der gar keine Position mehr einnehmen kann, weil alle Positionen richtig und auch gleichzeitig falsch sind. So, das heißt, das Wesentliche ist, wir kriegen durch das Erzählen eine Position mit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Klienten habe, der aus einer bestimmten Position heraus, sagen wir mal, eine Geschichte als Opfer erzählt, dann geht es darum zu schauen, kann dieser Klient sich selber als Opfer wahrnehmen in dieser Geschichte? Also ich sage jetzt auch betont als Opfer, das muss jetzt nicht eine Geschichte einer Traumatisierung sein, das kann im Coaching etwas sein, wo jemand sagt, mein Arbeitgeber ist einfach nicht gut zu mir, er stellt mir halt nicht die entscheidenden Möglichkeiten zur Verfügung, die ich brauche und ich bin jetzt total gehandicapt. Ich kann hier irgendwie aber auch nicht weg. So.
Und in diesem Moment, das ist ja eine Position, die es geben soll.
Genau.
Also, aber dann lass uns doch das vielleicht mal konkret nehmen. Ja. Also es kommt jemand zu einem, manche Menschen kennen solche Leute ja im Umfeld, der sagt, mein Chef macht mir mein Leben zur Hölle. Ja. Oder piesackt mich. Oder vielleicht auch fördert mich einfach nur nicht. So, ja. so eine Situation soll es ja geben. Und jetzt guckst du aus einem biografischen Ansatz darauf. Ich denke mir natürlich aus Perspektive von das Ende, naja, dann beende doch die Situation.
Genau. Würde man sofort vielleicht denken, aber die Frage ist jetzt, was ist daran so schwer? Vermutlich hat dieser Mensch vielleicht nicht viel Erfahrung mit dem Beenden. Es kommen möglicherweise viele Ängste hoch, wenn derjenige an das Beenden denkt. Vielleicht denkt er sogar noch nicht mal an das Beenden, sondern kommt gar nicht auf die Idee, dass es für ihn eine andere Option geben könnte. So. Und dann kann zum Beispiel dass die biografische Arbeit bedeuten, zu gucken, wo hat dieser Mensch ähnliche Situationen schon mal erlebt. Eine Richtung wird auch sicherlich sein, wie dieser Mensch sich fühlt und welche Gefühle er im Moment vielleicht nicht fühlen möchte.
So. Also bevor man ins Beenden geht, sagst du, das Wichtigste ist, erstmal einen klaren Blick drauf haben, wie die Situation gerade erlebt wird.
Korrekt. Also das heißt, wir befinden uns ja irgendwie so in der Gegenwart und in der Gegenwart passiert was. Da könnte es sein, dass ich fühle oder dass ich also sauer bin oder dass ich vielleicht enttäuscht bin oder auch sogar verzweifelt bin. Wenn ich mir aber die Gefühle nicht deutlich mache, indem ich sie nicht fühle und nicht verbalisiere, bleiben sie in mir stecken. Und dieses Steckenbleiben, das verhindert, dass ich einen neuen Blick auf meine Situation kriegen kann. Das verhindert auch am Ende des Tages, dass ich irgendwann etwas beenden kann.
Weil jetzt, wenn ich jetzt mir Menschen in meinem Umfeld vorstelle, dann höre ich häufig Aussagen wie, ja, aber ich muss ja erst wissen, was ich als nächstes tue. Also die Option des Neuen muss ich für die darstellen, um was Altes zu beenden. Also ich muss erst einen neuen Job haben oder ich müsste erst wissen, wie meine Rolle unter dem Chef aussieht, wenn ich das jetzt beende. Also es ist häufig eine Flucht nach vorne. Ist das was, was du auch so wahrnimmst oder sagst du, nee, Ilan, das ist bei dir exklusiv so mit den Menschen, mit denen du arbeitest? Und wie hilft das biografische Erzählen dann vielleicht, sich darauf zu besinnen, dass man vielleicht erstmal Dinge beenden muss, bevor was Neues entstehen darf?
Also ich erinnere mich gerade an einen Fall, wo jemand kam, der aus einer Situation weg wollte und 3 neue Optionen hatte und kam und sagte, welche soll ich nehmen? Und hier war das, ich will weg von etwas so stark, dass diese 3 Möglichkeiten riesig groß auftauchten und diese Flucht nach vorn quasi gesetzt war. Also eins von diesen 3 Dingen musste es werden. Derjenige hatte sich aber eben nicht damit auseinandergesetzt, wie er diesen Teil seiner Biografie, der nämlich gerade vorher stattgefunden hat, überhaupt erzählen würde. Und das heißt bei Biografiearbeit auch nicht unbedingt immer, dass man ganz weit in die Kindheit zurückgehen muss. Es kann so sein, weil es kann sein, dass ich dann auch frage, wenn wir die jüngere Vergangenheit angeguckt haben, hast du sowas schon mal erlebt? Also kennst du, ist das für dich eine Art Wiederholung? Und dann fängt natürlich die Frage an, so wie weit blickt er auf sein Leben zurück? Und was finden wir unterwegs? Und wenn wir ein Muster finden, dann haben wir schon mal ganz viel gewonnen. Weil wenn das Muster da ist, kann man auch genauer hingucken, was eben überhaupt der grundsätzliche innere Konflikt ist und welche Gefühle auch nicht gefühlt werden wollen. Und wodurch dann eben so eine Hauruck-Aktion wie die Flucht nach vorn entstehen könnte. Das heißt, da, wo ich mich nicht gut verabschiede und wo ich nicht integriert habe, was vorher geschehen ist, wird auch das Neue vielleicht möglicherweise nur eine Wiederholung des Musters, weil ich kann dann ja gar nicht neu handeln.
Es ist, obwohl das die Lebenssituation eine andere ist, quasi gar kein Ende.
Genau, es könnte sein, es ist ein vermeintliches Ende wird und gar keins ist am Ende. Genau. Und das wäre halt schade drum. Und insofern ist die Integration der Blick zurück und die Integration dessen, was war, maßgeblich, ausschlaggebend auch für das, was ich für die Zukunft wollen kann. So, das heißt, wenn wir im Coaching, es geht ja auch darum, oder auch in der Biografiearbeit geht es darum, den Rahmen, den Handlungsrahmen, den ich habe, stetig zu vergrößern, mich weiter und breiter zu machen. Und wenn ich für die Zukunft nur sehen kann, ich muss irgendwo unterkommen und brauche da eine Rolle und ich weiß schon genau, wie sie sein soll, ohne dass ich vorher integriert habe, dann heißt es nicht unbedingt, dass man in der neuen Position eben eine Erweiterung seines Rahmens erlebt. Vielleicht in der Aufgabenstellung, das kann sogar durchaus sein, aber ja nicht in dem eigenen sich entfalten und sich ausweiten, weil ich ja gar nicht wüsste, wohin gehe ich da eigentlich und wohin will ich eigentlich. Und deswegen ist dieses Vorausstürmen häufig nicht so günstig. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass wir, wenn wir etwas beenden wollen, uns bewusst dafür entscheiden, eben die Integrationsarbeit zu machen und gleichzeitig schon Ausschau halten nach der besseren Alternative. So. Die aber dann schon enthalten darf, was unser nächster Entwicklungsschritt wirklich sein soll für uns selbst.
Da würde ich gerne mal reingehen, weil das ist bei uns häufig so der Punkt, wo wir sagen, so, okay, inwieweit muss ich eigentlich etwas richtig vorher beenden? Und ich würde vielleicht gerne auch bei dem Beispiel bleiben, das ist, glaube ich, ganz plastisch. Inwieweit muss ich das erstmal richtig abgeschlossen haben, reflektiert haben, um dann diese neuen Aspekte wieder kommen zu lassen? Oder Wie verzweigt sich das? Das hast du ja gerade auch gesagt, das kann schon irgendwie sein. Aus meiner, also persönlichen Erfahrung und Lebensweisheit sozusagen, wie es mit anderen ist, ist natürlich, schwingt immer schon irgendwas mit, was Alternativen sein könnten. Aber lass uns da nochmal kurz tiefer reingehen und vielleicht auch den Teil mit der Biografiearbeit da konkreter nehmen, weil ich würde so gerne verstehen, was genau ist das biografische Schreiben oder Reden nochmal anders als das, was ich im klassischen systemischen Coaching oder sowas mache, wo ich auch Musterunterbrechungen mache, dass ich das nochmal verstehen kann und wo, ja, es sind zwei Fragen in einem, aber vielleicht kannst du darauf antworten.
Vielleicht erstmal zu der Verzweigung. Ich glaube, dass wenn sich ein Klient in meiner Begleitung bewusst entscheidet, die Integrationsarbeit zu leisten und diesen Weg zu gehen, dann wird notwendigerweise während dieser Arbeit das Neue sich schon zeigen. So, es geht aber darum, sich selbstbewusst zu entscheiden, diese Integration auch dann vielleicht irgendwann abzuschließen, ne? Das heißt aber auch nicht, wenn ich jetzt einen Arbeitgeber beispielsweise verlasse und mich dann tatsächlich in das Neue reinbewege, dass dann nicht immer noch meinetwegen Trauergefühle oder so hochkommen können. Die können immer noch kommen. Das ist vollkommen normal. Es geht nicht darum, es nicht mehr zu fühlen, daran nicht mehr zu denken, es zu vergessen. Das ist es alles nicht. Sondern das, worum es geht, ist die Art der Bezogenheit zu verändern. Also so eine Lockerung da reinzukriegen. Und in dem Moment, wo diese Lockerung eintritt, kann ich mich schon ein Stück weit für das Neue, für das Kommende öffnen. Und manchmal kann ich das nicht sagen, aber ich spüre das schon. Ich spüre schon, wo ich hingezogen werde. Und dann geht es auch darum, überhaupt erstmal diese Worte zu finden. Ja, was könnte es konkret sein? Und häufig fängt es gar nicht an mit, es ist die oder die Position, sondern es geht darum, was will ich zukünftig erleben? Wie soll es sich zukünftig anfühlen? Und wenn ich jetzt auf das Erzählen komme, und dann geht es darum, dass wenn wir uns Erzählungen angucken, sind sie eben sehr unterschiedlich. Also da, wo ich, wenn man jetzt zum Beispiel auch die Transaktionsanalyse nähme, wo wir Retter, Täter und Opfer haben, dann kann ich mich ja selber immer aus einer solchen Geschichte heraus oder einer solchen Position heraus erzählen. Und das mache ich manchmal, ohne dass ich das merke. Im Coaching kriegen wir halt häufig Menschen, die sich gerade irgendwie in einer Art Opferrolle befinden oder die uns weismachen wollen, nein, ich bin auf gar keinen Fall ein Opfer, ich habe alles im Griff, ich bin immer die Heldin oder so. Beides ist ja nicht wirklich wahr. Oder auch wenn wir eine Rettergeschichte erzählt kriegen, die Person ist auch nicht nur der Retter, sondern es geht darum, genau mit diesen Positionierungen oder diese Positionierung ins Bewusstsein zu rufen und zu sagen, könnte ich in dieser Geschichte auch jemand anders sein? Wie würdest du deine Geschichte erzählen, wenn du 10 Schritte weiter wärst und vielleicht nicht das Opfer wärst? Probier doch mal aus. Wie würde sie lauten? So, erzähl dich mal da rein. So. Oder jemand, der zu schnell ist und mir die Heldengeschichte auftischen möchte. Da kann ich dann sagen, ich sehe hier nicht nur den Helden. Ich sehe den Helden, der eigentlich auch ganz viel erleidet oder erlitten hat. Wie würde diese Perspektive sein? Wie würde die Opferperspektive sein?
Ja, danke. Also für mich wird das jetzt nochmal deutlicher mit diesem auch, wie wollen wir Geschichte gar nicht mal umschreiben, sondern erstmal umerzählen, jetzt reden wir über die Coaching-Situation, um da in andere Perspektiven zu kommen, in die Musterunterbrechung erstmal herzustellen.
Genau. Und vielleicht könnte man noch einen Schritt weitergehen, also weil ich auch Klienten habe, wo es auch um eine spirituelle Dimension geht. Und das meint jetzt keine Form von Religion, sondern einfach die philosophische Frage nach dem Sinn des Lebens, wo wir uns dann fragen, was soll das denn alles? Bin ich jetzt das Opfer? Bin ich jetzt der Held? Oder wer bin ich, wenn ich alles bin oder auch nichts davon bin? Also wenn wir so eine Art Beweglichkeit in unsere biografische Erzählung bekommen, bekomme ich auch eine Beweglichkeit in die Form, wie ich meine Identität gestalte. Und während früher das häufig so war, dass Menschen am Ende ihres Lebens gesagt haben, ich schreibe meine Autobiografie, ich blicke darauf zurück und sage, wer ich geworden bin, weil jetzt mein Leben bald endet, ist es heute so, dass wir durch sehr viel mehr Selbstreflexion schon bei Jugendlichen, die Selbstreflexionsfähigkeit ist so doll gestiegen in diesen letzten 10, 15 Jahren, dass eben auch schon Jugendliche und junge Erwachsene relativ von selbst anfangen, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen oder sich in Beziehung zu setzen zu ihrer Geschichte. Und an der Stelle wird es eben viel wichtiger, auch zu gucken, was können wir damit machen und was bedeutet es für die, überhaupt Identität zu gestalten. Wir werden immer mehr gefragt, weil wir nicht mehr so vorgegebene Rollenbilder haben. Wir werden gefragt, wer bist du denn? Und dann musst du sagen, wer du bist. Bin ich mein Profil auf Instagram oder was bin ich und in welchen Rollen bin ich unterwegs? Wir müssen viel mehr gestalten. Und genau in diesem Gestalten wird es für viele sehr unbehaglich, weil es durchaus herausfordernd sein kann. Ich erinnere mich in einem Workshop zum biografischen Erzählen, den ich gemacht habe, an eine junge Frau, die gesagt hat, ich habe so viel an mir gearbeitet, ich habe so viel gemacht und habe mich so weiterentwickelt und trotzdem, ich bin immer noch das Opfer. Ich erlebe mich immer noch als Opfer. Das finde ich so schrecklich und allein diese Selbstbewertung, das ist ja schon das eigentliche Drama, dieses sich nicht zurechtfinden, wer darf ich sein, wer muss ich sein, wer möchte ich sein und wer kann ich jetzt schon sein. Und in der Biografiearbeit, in dieser Positionierung zur eigenen Geschichte und der Erlaubnis, damit auch spielerischer umzugehen, bekommen wir auch die Möglichkeit, abzusehen von den Bewertungen, uns nicht mehr zu bewerten, gleichzeitig, wenn wir lernen, uns nicht mehr zu bewerten, auch vielleicht die Trauer darüber zu erleben, wie schlimm es gewesen ist, sich selber bewertet zu haben und dann in eine Art Selbstmitgefühl zu kommen. Wenn man jetzt noch weitergehen würde und viel biografisches Erzählen machen würde, ich habe das auch schon gemacht auf kultureller Ebene zwischen Nationen, also auch die Opfer- und Heldengeschichten von Nationen sich erzählen zu lassen und Menschen darüber in den Kontakt zu bringen, das ist echte Heilungsarbeit und wir werden beweglicher im Austausch darüber, wie auch eine zukünftige Welt sein kann und soll.
Kannst du mir das nochmal genauer erklären, was du da gemacht hast mit den unterschiedlichen Nationen? Das hört sich ja unglaublich spannend an. Und dann gehen und vielleicht dann auch nochmal nachher zum Ende dazu zu gehen, was das eigentlich dann gemacht hat.
Genau, es ging dabei um einen Workshop, wo Menschen hauptsächlich aus Europa, aber auch aus anderen Teilen der Welt zusammengekommen sind und wo es um das Erzählen der kulturellen Autobiografie ging. Und die Idee war festzustellen, wenn der Einzelne sich in seiner kulturellen Sozialisation erlebt hat. Wir haben dann in Triaden gearbeitet und dann gab es immer eine erste Runde, wo sozusagen beschrieben wurde, was ist eigentlich der größte Schmerz, den ich kulturell erlebe? So, was schmerzt meine Kultur und meine Nation? Und dann aber auch zu sehen, was ist aus diesem größten Schmerz? Was ist eigentlich die Medizin, also die daraus entwickelt werden könnte, um in dem Fall in Europa eine bestimmte Rolle zwischen den europäischen Nationen einzunehmen? Also jemand aus Großbritannien erzählt etwas völlig anderes als jemand aus einem osteuropäischen Land. So, und was wir zusammengetragen haben, ist der Schmerz, den jede Nation oder der Vertreter der Nation empfunden hat und ausgemacht hat für seine Nation und dann aber eben zu schauen, was aus jeder Nation zu einem ganzheitlichen Europa beigetragen werden könnte. Weil wenn wir den größten Schmerz in uns verwandeln in etwas, dann ist es gleichzeitig die Medizin, die wir in die Welt bringen können. Und das war dort Thema.
Wenn ich dir zuhöre, sowohl auf dieser kollektiven Ebene als auch auf der individuellen, wächst mein Eindruck, dass, um zu realisieren, dass etwas vorbei ist, dass etwas zu Ende ist, dass dafür eigentlich die wichtigste Bedingung ist, einen Schmerz wahrzunehmen und zu fühlen. Also die Frage, die ich vorher im Kopf hatte, ist, wann merken Menschen eigentlich das, was zu Ende ist? Es ist ja nicht immer eine Willensentscheidung. Sowohl mit der eigenen Opferrolle oder mit einer Situation zu sagen, ja, ich beende das jetzt. Ich probiere, habe das an ein, zwei Stellen in meinem Leben auch probiert, Dinge aktiv zu beenden und merke in mir drin, ja, so ganz zu Ende ist es nicht. Da braucht nur wenig passieren und dann bin ich wieder drin im Game. Also vielleicht nochmal ganz konkret, woran merken Menschen in deiner Erfahrung im biografischen Erzählen, dass was zu Ende ist? Und wie gehst du damit um, wenn Leute sich dem zum Beispiel auch noch verweigern? Also diese Geschichten, die weitergeschrieben werden, obwohl sie eigentlich schon zu Ende sind. Die Enttäuschung von vor 10 Jahren und ich gucke den anderen Menschen trotzdem immer noch aus dieser Enttäuschung an. Der Ärger, den ich über andere Menschen habe. Die Geschichte, die ich über die Biografien der beiden Länder und Europa erzähle. Wann merken wir, dass es eigentlich zu Ende ist, wenn wir nur aufhören würden?
Ich glaube, dieses Aufhören wollen oder den Abschluss finden ist auch irgendwie eine komische Erfindung unserer Zeit. Weil es auch bedeutet, dass wir uns erheben und denken, wir hätten die Kontrolle darüber. Und ich erzähle vielleicht wirklich mal ein persönliches Beispiel, weil ich glaube, darin spiegelt es sich ganz gut. Ich habe über viele, viele, viele Jahre mich nur als Opfer erleben können, also in einem bestimmten Ausschnitt meines Lebens. Das hat mit meiner Adoption und einer sehr missglückten Rolle in der Adoptivfamilie zu tun gehabt, mit vielen Traumatisierungen, die wirklich sehr nachhaltig gewirkt haben und wo die Beziehung zu meiner Adoptivmutter wirklich zutiefst gestört war, so dass sie später auch immer wieder zu Abbrüchen geführt hat und auch in einem Abbruch geendet ist. Und was ich nicht konnte, war, ich konnte nicht aushalten, was ich fühle, wenn ich mir vor Augen führe, was in dieser Beziehung stattgefunden hat. Ich konnte da nicht hinsehen. Ich konnte nicht stehen bleiben, mich umdrehen, die Augen aufmachen und fühlen, was dort passiert ist. Das ist aber auch normal bei Traumatisierungen. Und selbst wenn es sich nicht um eine Traumatisierung handelt, sondern vielleicht nur das Ende eines Jobs und den Schritt in einen nächsten Job, kann es manchmal so sein, dass wir nicht stehen bleiben wollen, um uns umzudrehen, um die Trauer und die Gefühle, auch den Ärger nicht spüren zu müssen. So, in der Situation der Traumatisierung hat das recht lange gedauert, bis ich überhaupt einen Kontakt zu meinen Gefühlen bekommen habe. Und wenn ich die Situation heute betrachte, erlebe ich es ganz anders. Also ich kann sämtliche Gefühle fühlen, die mit dieser Situation zusammenhingen. Und das ging ja nicht von jetzt auf gleich, sondern das waren Jahrzehnte, würde ich praktisch sagen, bis ich alles zu fassen hatte, was ich zu fassen haben wollte oder brauchte. Aber je mehr ich zu fassen bekommen habe, desto beweglicher bin ich innerlich geworden und konnte mir meine Geschichte auch immer wieder neu erzählen. Und desto mehr konnte ich auch Mitgefühl mit diesem Teil von mir bekommen. Und dann gab es sicherlich eine Zeit lang, wo ich aus diesem Opfer in so eine Heldenrolle gegangen bin und dachte, so, ich erzähle mal allen, wie toll ich das eigentlich geschafft habe. Und genau in dieser Rolle habe ich gemerkt, ich habe immer noch gar nicht alle Gefühle durch, weil diese Heldengeschichte auch nur damit zu tun hatte, bestimmte Gefühle nicht fühlen zu wollen. So. Und auch die Rolle, auch durch die bin ich durch. Und dann kam ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, ja, aber wenn ich weder das eine noch das andere bin, was bin ich denn dann? Wo gehöre ich denn dann mit diesem Erlebnis hin? Und schlussendlich ist es so, dass ich sehr viel Selbstmitgefühl praktiziert habe, dass ich nie aufgehört habe, Integrationsarbeit zu leisten und dass ich heute sagen kann, dass alle Geschichten wahr sind und alle Geschichten unwahr sind, die ich erzähle, dass ich aber gelernt habe, und das ist vielleicht, das wird häufig als Entwicklungsschritt auch bezeichnet, wenn man älter wird, dass man auf einmal eben so ein zeitliches Kontinuum auch sieht. Man sieht nicht mehr nur ich bin, sondern man sieht auch ich war mal und ich werde mal sein. Und diese Zusammenhänge zu sehen, geben mir heute auch die Möglichkeit zu sagen, nicht nur in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu denken, sondern auch in vielfältigeren Dimensionen. Also nicht nur ich habe ja eine Geschichte gehabt, sondern es gibt eine kollektive Geschichte um mich herum. Eine Geschichte, in der zum Beispiel auch meine Adoptivmutter irgendwie eingebettet war in dieses Leben. Und sie könnte genauso eine Geschichte erzählen, die sie aber nicht erzählen kann, weil sie mindestens genauso traumatisiert ist. So, und aus diesem Gefühl, etwas integriert zu haben, hat sich immer reingemischt auch, dass sozusagen dass nicht nur Selbstmitgefühl da ist, sondern auch Mitgefühl für meine Adoptivmutter, die in unglaublich schwierigen Zuständen im Zweiten Weltkrieg groß geworden ist. Und damit kann ich etwas beenden, nämlich sozusagen die Gefühle, die ich auf sie projiziere. Ich kann sie bei mir lassen, ich kann sie immer wieder durchleben und sie kommen immer mal wieder. Und das ist vollkommen okay. Aber ich habe eine Beweglichkeit zurückgewonnen. Und darum geht es. Die innere Beweglichkeit durch das Fühlen können zurückzugewinnen und den Rahmen der eigenen Handlungsmöglichkeiten zu vergrößern.
Total persönlich. Danke, dass du das hier teilst. Und ich würde das gleichzeitig gern auch nochmal auf den Wirtschaftskontext übertragen. Du hast ja selbstständig auch viel Change-Transformationsprojekte mitgemacht, viel mit Geschäftsführung und Management-Ebene unterwegs gewesen. Und was ich häufiger und häufiger feststelle, ist, dass Führungskräfte einen Wandel wollen und sich den wünschen, auch mit dem gleichen Team, das da ist, weil es ja die Gegebenheit ist, dass man selten ein ganzes Team einfach austauscht und danach alle Probleme sich in Luft auflösen. Also beides passiert ja nicht. Und die wollen den Wandel und gleichzeitig beenden die ihr Bild nicht, das sie von ihrer eigenen Führungsmannschaft haben. Also sie würden sich schon wünschen, dass es anders ist und agiler und mehr Motivation und mehr Eigenverantwortung und all diese schönen Begriffe. Und gleichzeitig können sie nicht neu über ihre Mannschaft nachdenken. Also sie können nicht beenden und damit vielleicht auch positive Ansätze nicht sehen, anerkennen oder denen glauben, weil sie ihr altes Bild nicht loslassen können, das sie über die Mannschaft haben. Hast du das auch schon erlebt und wie gehst du aus der Perspektive mit biografischer Arbeit um, wenn du solche Geschäftsführer zum Beispiel vor dir hast?
Also das ist relativ einfach zu beantworten. Also nicht, dass es dann immer die hübscheste Lösung gibt, aber es ist einfach zu beantworten, wie ich damit umgehe. Was für mich zentral ist in der Change-Begleitung oder überhaupt in der Beratungsarbeit, ist das Thema bewusste Führung. Und bewusste Führung ist für mich, die Menschen, mit denen ich arbeite, in einen Prozess hineinzubegleiten, in dem sie eine möglichst große Multiperspektivität sich erarbeiten. Und genau den Fall, den du schilderst, da kann man ja sagen, da ist sozusagen dieses multiperspektivische oder mehrperspektivische nicht drin, weil der Geschäftsführer eben nur diesen einen Blick auf seine Mannschaft hat. Er hat aber auch nur diesen einen Blick auf sich oder er hat derzeit vielleicht auch gar keinen Blick auf sich. Nämlich er weiß gar nicht, wie seine Wahrheit über seine Mannschaft zustande kommt. Vielleicht weiß er auch nicht, warum er seine Mannschaft so bewertet, wenn er ein bestimmtes Bild von sich selber hat. Das heißt, wenn ich mit bewusster Führung ansetze, dann werfe ich das meistens als Begriff in den Raum und frage, wäre das etwas, was Sie wollen würden für Ihre Leute? Und dann sagt er unbedingt. Und dann sage ich, dann fangen wir bei Ihnen an, damit Sie immer einen Schritt voraus sind. Und derjenige dann sagt, okay, ich mache mit. Dann geht es als erstes mal darum, eben neue Perspektiven darauf zu erlangen, wie derjenige mit sich selber umgeht, wie derjenige über Führung nachdenkt und wie derjenige über die Menschen, die bei ihm in Führung sind, nachdenkt. Und da fängt die biografische Arbeit eben schon an, weil ich dann natürlich frage, so, was ist denn Ihr Bild von Führung, auch von sich selber? Und wie erleben Sie sich? Und wissen Sie eigentlich, wie die anderen Sie erleben? Und dann ist immer für mich in meinen Beratungseinheiten der erste Schritt, dass ich mit dem Geschäftsführer Fragen erarbeite, wie er herausfinden kann, ob sein Selbstbild, also die Geschichte, die er über sich selbst erzählt, mit den Geschichten kompatibel ist, die Menschen um ihn herum über ihn erzählen. Und dann geht es um einen Feedback-Prozess, in dem schon der erste Punkt, nämlich das Entwickeln der Fragen, das ist schon ein ganz wichtiger Baustein. Und dann bleibt es natürlich auch bei dem Feedback nicht stehen, sondern aus dem Feedback heraus entfaltet sich meistens dann ein Coaching-Prozess, der einer Wandlung im Unternehmen eigentlich vorgelagert sein muss. Und für mich ist das Wichtigste, dass das Nachdenken über Führung und wo wir uns positionieren und wo wir fühlen, dass wir führen können oder wo wir noch nicht führen können, dass wir darüber in Dialoge kommen. Und wie viel zum Beispiel auch delegiert werden kann, wie viel Eigenverantwortung möglich ist oder auch zugelassen werden kann. Dafür brauchen wir erstmal Dialoge. Dazu installiere ich dann Dialoge zwischen den Führungsebenen, damit wir ein gemeinsames Vokabular entwickeln können, eine gemeinsame Mehrperspektivität, das auch heißt, gemeinsame Landkarten zu entwickeln und natürlich auch unsere Geschichten einzubringen, indem wir sagen, ich erlebe es so und so und ich bin das und das gewohnt und ich kann vielleicht davon noch nicht loslassen, aber wie sieht's denn bei dir aus? So, also diese, auch da dieses spielerische Element reinzubringen, nicht ich bin so für alle Ewigkeit, sondern ich fühle gerade so und ich bin aber sicher, dass man es auch anders betrachten kann. Und wenn das geöffnet wird, und das zählt jetzt nicht nur für das Individuum in sich selbst oder zwischen zwei Menschen, es könnte, kann auch ein Paar betreffen, das ich berate. Und es kann auch Beratung sein, die vielleicht auf politischer Ebene oder so stattfindet. Wenn wir realisieren, dass wir Anhaftungen haben, wenn wir realisieren, dass wir identifiziert sind und wenn wir klarkriegen, dass dadurch, dass wir fühlen, wir wieder eine Beweglichkeit und mehr etwas Spielerisches da reinbringen, dann kann das solche Prozesse positiv nach vorne bringen.
Also ich versuche nochmal zusammenzufassen. Es geht eigentlich viel um die Bereitschaft, manche Dinge zu Ende gehen zu lassen, im Wissen darum, dass es vielleicht auch nicht bis morgen klappt. Also ich hänge vielleicht noch an den Überzeugungen oder ich will das auch anders machen, aber ich bin noch nicht bereit, das loszulassen, waren, glaube ich, gerade deine Worte.
Genau.
Und wenn das klappt, dann gibt es wieder Raum, damit was Neues entstehen kann.
Und dann kommt eine, ihr hattet mir im Vorfeld ja auch die Frage gestellt, ob das Neue schon da sein muss, damit das Alte losgelassen werden kann. Wenn wir diesen Prozess der Integration machen und uns unsere eigene Geschichte spielerisch neu zugänglich machen, dann ist es irgendwann so, wie gesagt, dass dieses Zukunftsbild auch auftaucht. Das, wenn ich genau lausche, taucht es quasi von alleine auf. Und als Coach begleite ich dann nur, dass ich es vielleicht zusammenfasse und Aspekte anmerke, die der Klient vielleicht sagt. Und dann sagt er, ja, genau, das habe ich gerade gesagt. Und das ist wichtig für dieses Zukunftsbild. Und dann wird irgendwann dieser Moment sein, wo man nur noch sagen kann, springen und das Netz wird da sein. Das ist dieser Sprung vom 10-Meter-Brett, wo ich hochgehe, mir schlottern die Knie. Ich weiß aber, ich werde da runterspringen. Ich gehe nach vorne. Ich schaffe es aber nur bis 10 Zentimeter an den Rand. Dann gehe ich erstmal wieder zurück. Aber ich weiß, ich werde springen. Ich weiß nur noch nicht wann. Und dann verkürzt sich dieser Abstand. Und ihr kennt diese Katze, die so im, wenn die so die Pfoten voreinander bewegen, kurz bevor sie vorm Sprung sind. Man sieht, die werden springen. Und das ist derjenige, der da auf dem 10-Meter-Brett steht, auch. Der wird springen. Es ist eine Frage der Zeit. Aber die Entscheidung ist schon gefallen.
Und trotzdem hast du vorhin gesagt, als du auf Ilans vorletzte Frage am Anfang geantwortet hast, dass so ein Abschluss finden eigentlich gesellschaftlich überhöht ist. Magst du das nochmal kurz weiter ausführen? Was ist daran überhöht?
Genau, also es kann jetzt so sein, dass ich in dieser Situation vom 10-Meter-Brett tatsächlich springe, aber dass ich mich hinterher, dann fühle ich mich vielleicht auch erleichtert und ich freue mich auf das Neue. Das heißt aber nicht, dass das Alte in Vergessenheit gerät oder nicht dann und wann wieder anklopft und mir Zeiten beschert, in denen ich weiterhin etwas abtrauere oder so. Ja, und
total anstrengend.
Was ich vorhin meinte, ist, wir haben, glaube ich, manchmal alle so ein bisschen so eine Hybris. Wenn ich es nur will, dann will ich das jetzt und dann mache ich das und dann habe ich einen Abschluss und dann ist da ein Haken dran. Es ist ausgekreuzt, es ist weg, es ist, mein Trauma ist vergessen, mein schrecklicher Chef ist vergessen, es ist nie wieder da und dann bin ich der Held oder dann bin ich frei für immer. Aber frei bin ich nur, wenn ich es integriere und wenn ich mir gestatte, nicht zu bewerten, dass der Moment, wo das wieder aufsteigt, vollkommen in Ordnung ist und ein weiterer Schritt dahin ist, möglicherweise noch etwas Neues zu erkennen, was ich dann vielleicht auch noch in die Zukunft tragen kann.
Sonst gibt es ja im Coaching häufig auch das, oder wenn man in Gruppenprozessen ist, dass man so vom Ende versucht, das Ganze zu betrachten. Also vom, na, ich bin jetzt unter der Erde, was soll auf meinem Grabstein stehen oder was sollen die Leute über mich sagen? Arbeitest du mit solchen Vorstellungen?
Ja, auch. Ich habe gerade, während du die Frage gestellt hast, überlegt, welche Klienten sind es, die ich mit dieser Grabsteinfrage belästige. Und ich glaube, das sind im Wesentlichen Klienten, bei denen ich denke, dass sie am liebsten nur Heldengeschichten schreiben würden. Das sind diejenigen, die sehr stark getrieben sind durch Erfolg, also durch diesen Druck, ich muss irgendwie wer sein und ich muss Anerkennung haben im Außen. Ich muss etwas schaffen, ich muss etwas leisten. Und die vergessen, dass sie damit möglicherweise auch nur ferngesteuert sind. Also, ne, das könnte auch jemand sein, der sagt, naja, klappt das nicht. Also ich habe schon die nächste große Vision und da hänge ich mich jetzt voll rein, ohne sozusagen das, was uns die vergangene Geschichte hätte lehren können, mitzunehmen und einzusammeln. Das heißt, ich gehe immer auf das nächste Neue, weil ich bin so begeisterungsfähig und ich könnte noch dies und das und jenes und es ist alles, was da vorne in der Zukunft ist, toll. Das bedeutet aber häufig, dass die Menschen nicht hier sind. Und damit sie hier sein können, lohnt sich manchmal ja eben dieser Blick auch zurück. Und wenn dann diese Grabsteinübung kommt, die ist dann ja sozusagen das vorweggenommene Ende. Und das ist der harte oder härteste Aufprall für diese Menschen, weil sie dann nicht mehr weiter flattern können, sondern weil sie wissen, dann ist Ende. Und dann ist die Frage, wozu bin ich die ganze Zeit geflattert und was war wirklich wichtig? Das ist also sozusagen für solche Klienten die Vollbremsung.
Schon in der Denkübung. Man
Genau.
muss es ja nicht direkt machen.
Nein.
Also was ich festgestellt habe, ist, dass du sehr einerseits viel über dich berichtet hast und unglaublich offen und auch von Anfang an und dann wieder über deine Klienten oder Prozesse berichtet hast. Und manchmal ist das auch so ein bisschen verschwommen von einem zum anderen. Inwieweit passiert das vielleicht manchmal sogar auch? Also wenn du erst recht über viel mit biografischer Arbeit mit deinen KlientInnen zusammen bist, sozusagen, wie viel kommt von dir eigentlich, von deiner Biografiearbeit, von deiner eigenen Biografie, also deinem Leben, deinem Fühlen damit rein?
Also erstmal, ich glaube, es gibt einen Grund, warum das hier gerade passiert. Und zwar bin ich gerade in einem Prozess, wo ich dieses Thema Biografieforschung und Erzählforschung wieder intensiver betreibe, um das zukünftig in einem ganz anderen Kontext noch anders anzuwenden. Das heißt, ich beschäftige mich auf verschiedenste Arten damit. Und was ich im Moment erlebe, das ist ein Bruch, also da würde ich sagen, das fließt immer mit ein in meine Arbeit. Und viel von dem, was ich über Klienten erzählt habe, ist auch aus vorherigen Kontexten gewesen. Und ich erlebe mich im Moment darin, dass ich die Art, wie ich meine Biografie bearbeitet habe, dass ich die analysiere, um zu gucken, was für Hilfsmittel kann ich daraus bauen, die Menschen später helfen, sich selbst mit ihrer Biografie nochmal anders auseinanderzusetzen. Also wirklich bis hin zu Übungen. Und die Idee ist eben, da später auch mal wahrscheinlich ein Programm draus zu schreiben. So wie, ich jetzt mal, blöder Name, Hilfe zur Selbsthilfe durch Biografiearbeit oder irgendwie sowas Ähnliches. Weil ich, glaube ich, für mich sehr viel daraus gezehrt habe. Und weil ich vieles für mich erlernt habe, was man wirklich für andere Menschen nutzbar machen kann. Und ich glaube, dadurch, dass ich in diesem Prozess einerseits bin und mich der im Moment auch fast noch mehr interessiert als die praktische Arbeit, die ich in Organisationen mache und wo ich dort Biografiearbeit anwende, dadurch vermischt sich das, glaube ich. Und logisch ist natürlich, dass das Ganze immer persönlich sein muss. Aber wenn ich mit Klienten arbeite, hat meine Biografie darin ja nichts zu suchen. Also da kommt höchstens mal der Punkt, dass ich darauf hinweise, dass wir ein Stück Biografiearbeit machen können und dass ich dann allenfalls sage, so, ich habe diesen Prozess auch durchlaufen. So, aber im Coaching ist für mich klar, das bleibt größtenteils raus. Es gibt manche Coachings, da würde man jetzt sagen, wenn man die Stufenentwicklung von Susan Kuckreuter oder so zur Hilfe nimmt, da ist es so, dass auf bestimmten Entwicklungsstufen der Coach eben nicht mehr derjenige ist, der vielleicht wirklich, es gibt ja, es gibt sozusagen verschiedene Möglichkeiten, wie der Coach sich ja betrachten kann, ne? Als Partner auf Augenhöhe, vielleicht auch wirklich manchmal so ein bisschen so als Ratgeber. Also wenn man an die Stufenentwicklung denkt, dann wäre das jemand, der erstmal vollkommen sucht und wirklich auch Richtung, Ausrichtung braucht, also Rahmen braucht, innerhalb dessen er sich orientieren kann. Und an ganz anderer Stelle gibt es Menschen, die dann sehr viel mehr daran interessiert sind, dass der Coach auch über sich selber erzählt, damit er zu einem wahrhaften Menschen wird, dem der Coachee eben einfach auch Glauben schenken kann, dass der wirklich weiß, wovon er redet. Also es gibt so ganz unterschiedliche Dinge, die ein Coachee braucht. Und das ist nicht so häufig, dass ich das erlebe, es kommt aber auch vor. Und das habe ich in eigenen Coachings inzwischen auch kennengelernt, dass die Rolle meines Coaches sich auch verändert hat.
Danke, das war auch, ne, nur ist nicht falsch verstanden und irgendwie eine Kritik so, sondern ich merkte nur, da ist so viel dritten, da ist so viel von dir da, dass das manchmal vielleicht auch rauskommen kann. Gleichzeitig, was du auch gesagt hast, ich das in der letzten immer wieder höre, wie wenn ich mit Menschen über Coaches, Trainerinnen, Therapeuten oder sowas rede, dass das, was hängen geblieben ist, ist häufig das, wo so eine Verbindung auch stattgefunden hat, ne, wo so war, so, ach, da war was ganz Ähnliches und da hatten wir jetzt irgendwie so ein Gefühl und da war so, ne, die Gefühlsstärke nochmal viel größer als das, was ich alleine in dem Gegenüber, was jetzt mal objektiv ist, halt eh Quatsch, ne, aber da mir irgendwelche Fragen stellt oder so, sondern da eine andere Verbindung war, die über Jahre gang getragen hat und da, wir reden ja auch über Erinnerung, ne, das so hängen geblieben ist und irgendwie angefangen hat, auch vielleicht so einen roten Faden oder einen Erzählstrang zu entwickeln.
Ja. Also tatsächlich aber, würde ich sagen, man muss sehr, also wenn man sich im Coach-Coachee-Verhältnis befindet, ist meine Aufgabe jetzt zu gucken, was kann den Prozess meines Gegenübers befruchten, was kann ihn nach vorne bringen, weitertreiben. Und das ist in den meisten Fällen definitiv natürlich nicht, wenn der Coach von sich selber erzählt. Also das ist völlig, ist halt nicht
Nein,
so.
Nein, da müssen wir nicht weiter drüber reden.
Und nichtsdestotrotz gibt es halt Settings, wo eine bewusst eingeflochtene Information dem Coachee helfen kann, sich auch selber vielleicht aus einer Bewertung rauszunehmen oder so. Ne? Ich habe das zum Beispiel kürzlich erlebt, dass mir ein Coach gesagt hat, dass er auch irgendwie durch seine Biografiearbeit durch musste und auch Traumatisierung erlebt hat. Und ich weiß, dass wenn der mir das vor 20 Jahren gesagt hätte, dann wäre ich völlig auseinandergefallen, weil ich dort eine ganz andere Art Coach gebraucht habe. Wohingegen jetzt war das so, dass es für mich den anderen zum Menschen gemacht hat und auch zum fehlbaren Menschen. Und das ist ja dann wiederum das, was in bestimmten Momenten auch im Coaching hilft. Wenn ich zeige, ich bin eben nicht der allwissende Coach, sondern ich bin auch Mensch. Aber es muss eben dosiert sein.
Ich habe mich gerade gefragt, was ich aus dem Gespräch mit uns wohl mitnehmen werde. Und ich glaube, die Einsicht ist, nur weil ich etwas beende, ist es nicht weg. Und das ist so, sowohl Schönheit wie auch Drohung.
Drohung finde ich nicht. Dir macht das Angst, Ilan.
Na, es gibt das, Themen, die ich gerne beenden würde, wo ich denke, ah, ich habe das doch jetzt beendet. Manchmal glaube ich sogar, dass ich das gut gemacht habe. Der Illusion erliege ich dann kurzzeitig und dann passiert irgendwas und merke, oh, ist doch nicht weg. Belastend. Muss ich nochmal ran, muss ich nochmal drauf gucken, muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Deswegen Drohung, weil es vielleicht doch nicht so beendet ist, nicht so durch ist oder nicht so integriert ist, dass ich damit in Frieden bin. Und das hat natürlich auch eine Schönheit, weil es wird nicht aufhören, bis ich es integriert habe. Aber ich finde es auch eine Drohung, weil ich manchmal diese Vorstellung von, ja, ist ein gutes Ende und dann ist es weg, wäre manchmal eine Erleichterung. Und die Einsicht heute nach der Stunde ist, nee, ist halt nicht weg. Nur weil ich es beende, ist es im Idealfall integriert.
Aber Also ich fand das sehr schön, den Begriff der inneren Beweglichkeit. Also dass dich das dann nicht mehr so tangiert, dass du nicht mehr also durch die Gegend springen kannst. Nein, aber neue Sachen, andere Sachen machen kannst. Und also den Begriff fand ich sehr schön. Und diese Positionierung zur eigenen Geschichte zu haben und immer in Bezug zu sein, nicht nur zu anderen Menschen, sondern zu dieser Geschichte, die ich über mich erzähle und im Zweifel über uns, also auch das mit den Generationen, über Kulturen, über Nationen oder sowas. Also dass es da immer wieder um diese, ich würde sagen, auch Relation geht, mit der ich unterwegs bin. Das macht natürlich das Ganze nicht einfacher und nicht beendet, sondern ist immer irgendwie in Bewegung. Aber wenn ich in dieser inneren Beweglichkeit bin, kann ich natürlich ganz anders abschließen dann auch wieder und beenden. Aber Stefanie, du hattest eben auch kurz noch mal was gesagt und vielleicht kannst du das zum Beenden nehmen, zu diesem neuen Buch oder was du, den Prozess, den du machst und auch das, wo du sagst, da gibt es vielleicht so ein How-To. Ist da auch sowas drin, wo du das Gefühl hast, da könntest du sagen, in dieser Arbeit oder das, was du anderen mitgeben möchtest, bist du schon so weit zu sagen, da gibt es auch sowas, so kann man gut beenden, abschließen. Wie würdest du, hast du da vielleicht eine Fragestellung, die du mit auf den Weg geben würdest oder irgendeine Handreichung, wonach wir ja immer alle suchen, die es nicht gibt, aber eine Annäherung?
Ich fürchte, die einzige Antwort, wie kann man es tun, ist wirklich sich im Fühlen üben, das Fühlen kennenlernen in allen seinen Variationen, sich im Fühlen üben, mit Geschichten experimentieren, sich vielleicht erstmal eben begleiten zu lassen, um dann in diesen eigenen Rhythmus eben auch hineinzufinden. Ja, und ich habe immer so das Bild vor mir, wenn ich etwas beenden will oder das, was vielleicht das Unangenehme in dem ist, was ich jetzt hinter mir lasse, wenn ich diesen Aspekt und die Gefühle, die in mir dazu gehören, wie so eine fürsorgliche Mutter in den Arm nehmen kann und sagen, einfach erstmal nur sagen kann, es ist alles okay, wie es ist, es gibt nichts zu tun. So, das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Es gibt nichts zu tun, weil das ist die Einleitung der Pause und in der Pause kann so vieles entstehen. Da muss ich keinen Druck drauf üben. Wie komme ich weg? Wie komme ich dahin? Sondern diese Pause ist es eigentlich, in der so viel entsteht. Und die Pause kann ich einleiten, wenn ich sage, es ist alles okay. Es gibt nichts für dich zu tun.
Herzlichen Dank.
Das lassen wir so stehen. Und wir gehen in die Pause und beenden den Podcast. Es war sehr schön. Danke.
Ich danke euch.